Site Reliability Engineering – How to Run Production Systems. Du hörst die Folge 223 des IT-Management-Podcasts. Mein Name ist Robert Siever, ich bin dein Service-Nerd. Hallo und herzlich willkommen. Weihnachten, doppelter Stress für ganz viele Menschen. Auf der einen Seite das Jahresendgeschäft, Projekte müssen abgeschlossen und Geld ausgegeben werden. Deine persönlichen Ziele für die Leistungsbeurteilung sind vielleicht noch offen. Weihnachten selbst möchte auch vorbereitet sein. Wo ist dann nur die Weihnachtsstimmung hin? Und wie bekomme ich denn jetzt den Bogen zur heutigen Folge? Lass mich wie folgt versuchen. Wir haben viel zu viel auf der Agenda, richtig? Das Operative frisst viele IT-Organisationen auf, so dass es am Jahresende zu noch mehr Stress kommt. Ob sich das alles retten lässt? Keine Ahnung. Das heißt, wenn du es schaffst, die Betriebsaufwände zu reduzieren, hast du die Chance, die Situation grundlegend zu verbessern. Betriebsaufwände kannst du reduzieren, wenn du genau weißt, was alles zu leisten ist. Du kennst deine Services, es ist definiert, was zu den einzelnen Services dazugehört und was nicht. Das Self-Service-Portal wird sinnvoll eingesetzt, der Automatisierungsgrad wächst beständig und so weiter. Wenn du an der Stelle bist, dass du genau diese Ordnung und Struktur schaffen möchtest, damit du den Betriebsaufwand messbar senken kannst, dann schau bitte auf www.servicekatalog-erstellen.de vorbei. Dort findest du alle Informationen zur umfangreichen Ausbildung in Sachen Serviceorientierung und Servicekatalog für deine IT-Abteilung. Wenn du schon einen Schritt weiter bist, dann habe ich heute ein Werkzeug für dich, mit dem du weiter an der Senkung des Betriebsaufwandes arbeiten kannst. Ich spreche heute mit Alex Lichtenberger über SRE, Site Reliability Engineering. Eine sehr interessante Disziplin, wenn du mich fragst. Insbesondere, wenn es bei dir um Cloud-Native-Applikationen und selbstentwickelte Applikationen geht. Im deutschsprachigen Raum ist Alex für mich der, an den ich denke, wenn es um SRE geht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute miteinander sprechen. Genug der Vorrede, hier mein Gespräch mit Alex Lichtenberger. Einen wunderschönen guten Abend, Alex Lichtenberger. Sei mir gegrüßt. Ich freue mich ganz doll darüber, dass wir heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, noch nicht so hohen Grad an Bekanntheit hat. Aber darüber können wir ja gleich schwatzen. Stell dich bitte unseren Zuhörenden vor.
Ja, vielen Dank, Robert. Toll, dass ich da dabei sein darf bei deinem Podcast. Danke für die Einladung. Und ja, zu mir selber, wie ja unschwer zu erkennen, respektive rauszuhören, ich bin aus der Schweiz. Ich bin unterwegs als Coach, Consultant, Berater, Trainer für Themen wie DevOps, Lean, Agile und Service Management. Ursprünglich habe ich aber mal angefangen in der Softwareentwicklung. Das war damals bei der IBM, Jahr 2000. Das ist also schon ein Weilchen her. War dann ein paar Jahre in dem Bereich, viel auf Kundenprojekten. Da hat es mich dann ins Operations verschlagen. Ne? Und dann sowohl auf Provider-Seite, also als Service-Manager für eine Outsourcing-Bude tätig gewesen und für Managed Service verantwortlich gewesen. Dann später auch IT-Abteilung als Service Manager, als Abteilungsleiter für verschiedene Infrastrukturthemen. Ne? Und bin dann, das war ja vor etwa 12 Jahren, dann in die Beratung, wo ich das ganze Wissen, dann auch aus dem Service Management, oder, das mich dann stark beschäftigt hat, also aus meiner vergangenen Tätigkeit, bin dann zur Glenfiss, das ist ja eigentlich ein bekannter Name in der Service Management Szene, Training, Beratung und ja, die ganzen Themen, ITIL etc. Und dann habe ich dort das Thema Agile und DevOps aufgebaut. Und ja, dann eben auch schon von früher, weil ich halt beide Seiten gesehen habe, Dev und Ops, also die Silos. Und dann DevOps hatte ich so viel, ja, das ist ein guter Ansatz, oder, bin dann in die Richtung gegangen, viel gecoacht, auch Agile-Coachings. Bevor ich mich dann eben, wie gesagt, dann selbstständig gemacht habe. Meine Philosophie ist auch so ein bisschen, ja, die ganzen Frameworks ist alles nur Mittel zum Zweck. Was am Schluss ja zählt, ist ja, was man damit bewirkt. Das ist ja dann Impact Matters, das ist dann auch der Name der Firma, mit der ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ja, und ich bin auch noch als Dozent an Fachhochschulen tätig, ich blogge viel, Konferenzen, aber das Ganze ist auch stark eine Community. Das ist einmal so zu mir selber.
Danke dir. Ja, Frameworks sind Mittel zum Zweck. Da sind wir beide uns ja total einig, weil es ist ja immer total irritierend nach einer, in Anführungsstrichen, Einführung von Agile, DevOps, ITIL, was auch immer, ist alles so wie vorher. Das wollen wir nicht erreichen, gell?
Du sagst es, ja.
Und damit sich etwas, also ich stelle die These auf, in ganz vielen IT-Abteilungen und auch bei ganz vielen Service-Providern muss sich grundlegend etwas verändern, damit wir von einer hohen operativen Belastung hin zu ja einem ausgewogenen Verhältnis zwischen operative und Innovation kommen. Wie siehst du das?
Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Meine Erfahrung war auch damals, als ich Service Manager war, oder man ist dann so in diesem Hamsterrad manchmal, oder was ja, wenn man vom Betrieb spricht, oder was ja immer erste Priorität ist, wenn irgendwo ein Incident aufschlägt, dann müssen sich um Incidents kümmern, oder? Aber eigentlich müsste man ja mal Zeit finden, ja, diese Last, von der du sprichst, diese Incidents, die überhaupt mal zu vermeiden, die Systeme so zu bauen, dass man sich vielleicht gar nicht mehr so um solche Dinge kümmern muss. Ja? Und so diese Balance in Richtung proaktiv, oder wo, denke ich jetzt eben noch das SRE, also Site Reliability Engineering, genau in die Richtung zielt.
Ja. Ja, ich denke da nicht nur an die Incidents, also jeder nicht aufgetretene Incident ist ein sehr guter. Ich denke dann auch vor allem immer in Richtung Automatisierung und das Ganze. Ja. Und wir wollen ja heute, oder wir reden ja heute über einen möglichen Ansatz in diese Richtung, auf jeden Fall einen sehr guten Ideentopf, der sich da, du hast gerade genannt, Site Reliability Engineering, SRE, nennt. Ich bin mir relativ sicher, nicht alle Zuhörenden haben das schon mal gehört. Deswegen bitte an dich, was ist denn das und warum gibt's das?
Ja, also ich nochmal der Abkürzung oder der Zeit habe, ich spreche jetzt einfach vom SRE, oder? Was nicht jedes Mal ganz aussprechen. So.
Nicht jedes Mal die Zunge brechen.
Ja, genau, und vor allem als Schweizer ist. Ja, du verstehst schon. Also als SRE einerseits ist es ja eine, muss man sagen, ist eine Disziplin, dann ist es aber auch eine Rolle und ich würde sagen, ist auch ein Stück weit einfach ein Mindset. Also gehen wir mal so auf die Disziplin, SRE als Disziplin. Und das Ganze kommt ja ursprünglich von Google, ne? Und der Ben Trainer von Google, der hat das mal schön beschrieben, der hat gesagt auf Englisch, oder SRE is what happens when a software engineer is tasked what used to be called operation. Also auf Deutsch, SRE ist eigentlich das, was passiert, wenn ein Softwareentwickler beauftragt, sich um IT-Operation zu kümmern. Gut, da kann man jetzt sagen, ja, das passt ja eigentlich gar nicht. Aber die Idee grundsätzlich ist halt mit dem Engineering, also es ist eine Engineering-Disziplin, mit dem Software-Entwicklungs-Engineering-Ansatz ans Thema Betrieb ranzugehen. Und wenn man ja versteht, wie ein Softwareentwickler tickt, dann, wenn ein Softwareentwickler dem würde ich mal behaupten, in der Regel wird recht schnell langweilig. Also die mögen in der Regel nicht so repetitive Arbeit, sondern sie sagen dann, ja, spätestens wenn ich etwas zweimal manuell gemacht habe, dann automatisiere ich es. Oder noch besser, gleich von Anfang an richtig. Also du hast ja schon erwähnt, Stichwort Automatisierung. Also SRE ist ganz starker Fokus auf automatisieren, also programmatische Automatisierung von Schritten, die man früher tendenziell manuell gemacht hat. Und das Ziel dabei ist, dann hochverfügbare, skalierbare Systeme zu schaffen. Also zum Beispiel eben Systeme, die dann auch automatisch skalieren. Und der Fokus stark auf proaktiv, mehr auf das Design und den Bau solcher Systeme, wie Betrieb im engeren Sinn, also das Betreiben eben, beziehungsweise wieder beim Lösen von Inzidenz etc., was natürlich auch gemacht werden muss. Ne? Also ist mal so als Disziplin, ne? SRE als Disziplin. Ne?
Darf ich hier mal kurz einhaken? Rolle und Mindset, darum kümmern wir uns gleich noch. Mhm. Wenn du sagst, oh, wir machen Betrieb aus Sicht eines Software-Ingenieurs, da kam gerade bei mir im Hinterkopf DevOps um die Ecke. Mhm. Kannst du uns kurz sagen, wie das zusammenpasst oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss auch sagen, schlussendlich die ganzen auch DevOps, das sind ja alles Konstrukte, oder? Das ist ja auch nicht, also in dem sind kodifizierte Frameworks, was ja SRE auch nicht ist. Man muss sich vorstellen, um deine Frage zu beantworten, auch die Entstehungsgeschichte verstehen von SRE. Also das Ganze hat im 2001 bei Google angefangen. Und noch zum Zeitpunkt, als es eben gar noch kein DevOps gab. Und das ist mal die erste wichtige Erkenntnis. Und Google war ganz einfach vor der Situation, dass sie so vorstellen, dass alles so wie eigentlich explodiert. Also explodiert im Sinne von, dass Google Search gekommen, Google Mail, all die Dienste und die im massiv skalierten Umfeld. Und Google konnte gar nicht anders wie das Ganze automatisieren, also vor allem die Skalierung der Systeme, auch Incident Response, Monitoring etc. Und sie haben dann später, das war einfach so ihr Ansatz von DevOps, oder, um dann auch mit gemeinsamer Ergebnisverantwortung mit den DevOps-Teams. Und später hat dann DevOps sehr schön gesagt, weil da kam immer die Frage, okay, was ist jetzt da mit DevOps und das ist euer Ansatz? Und sie haben dann gesagt, ja, SRE implements class DevOps. Das ist jetzt natürlich ein, versteht vielleicht nur ein Softwareentwickler. Ich glaube, du verstehst es. Ist nämlich, für sie ist einfach, SRE ist eine Reihe von Praktiken, DevOps-Praktiken für Google, von denen sie glauben, dass sie für sie funktionieren. Also, SRE hat so gesehen, etwas sehr Bodenständiges auch, so eine Reihe von Dingen, die ursprünglich inzwischen hat sich es weiterentwickelt über Google hinweg, da gibt's ganze Communities. Aber sagen wir, SRE ist eine Ergänzung zu DevOps, wenn es um darum geht, auch wirklich praktisch handhabbar Stabilität in die Systeme zu bringen. Da ist eigentlich DevOps ist einfach zum Teil zu allgemein. Und DevOps hat uns geholfen, zum Beispiel Silos aufzubrechen, dass man Teams hat, die End-to-End-Verantwortung haben. Und im DevOps ist ja interessant, ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, jetzt ist einfach Dev und Ops zusammen in einem Team, sondern Ops im DevOps sind ja mehr, ja, was korrigieren, wenn ein anderes Verständnis, aber es ist oft, was man antrifft, ist einfach Teams, die halt den Produkte-Teams ermöglichen, dass die ja die Software selber in die Produktion nehmen können. Und diese Teams, diese Shared Infrastructure, was die machen, die stellen zuverlässige Plattformen zur Verfügung. Ja, und da ist, ja, hakt dann eben auch wieder SRE rein, wenn es wirklich um das Thema Stabilität, Zuverlässigkeit geht.
Mhm. Okay. Mhm. Danke dir für den Ausflug. Das heißt, über Disziplin, SRE als Disziplin haben wir gesprochen, Mindset, Rolle. Mhm. Bleibt noch.
Genau, Mindset und Rolle, also mal, vielleicht einfach noch zum Mindset, ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Es war einfach damals Google hat halt einfach Leute, die mit dem Softwareentwickler-Mindset reinkommen, halt das Ganze programmatisch angehen, starker Fokus auf Design und Bau, auf Automatisierung. Das ist so dieses Mindset, das gefragt ist. Und Rolle, das ist dann die Rolle des Site Reliability Engineers, der, ja, ich meine, da können wir jetzt machen, das später ist halt, also es ist bewusst, ist eine Rolle. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das in der Organisation zu verankern. Ne? Ja, klar, man muss dann wieder aufpassen, dann, dass nicht Silos entstehen. Dass man wie ein Entwickler-Silo und ein Operation-Silo, sondern es ist einfach eine Rolle mit Skills rund um die Themen, die wir schon ein bisschen angerissen haben. Also wenn es darum geht, repetitive Arbeit zu identifizieren im Unternehmen, die zu automatisieren. Da gibt es dann übrigens auch noch einen Begriff, da können wir auch noch drüber sprechen. Toil, das ist alles Dinge, also Arbeit, die repetitiv, manuell etc. Was ist die Rolle der SRE, der so von dem Blickwinkel her kommt, diese Dinge sieht, der automatisiert. Und was ganz wichtig ist, das ist so eine Regel, du hast ja damals von der Balance eingangs gesprochen, was man ja nicht will, ist, dass dann man sich nur mit reaktiven Betriebsaufgaben beschäftigt, sondern auch proaktiv. Und die Regel, die da Google damals aufgestellt hat, ist, dass maximal 50% der Zeit eines SREs darf so Betrieb im engeren Sinn sein. Und mindestens 50% der Arbeit ist Softwareentwicklung, also Projektarbeit, Systeme stabiler machen, ne? Um so eben diese Balance hinzubekommen. Okay. Das so zur Rolle mal, so übersichtsmäßig. Wie man es dann natürlich implementiert, da gibt's mehr, das hängt dann immer davon ab.
Bei vielen Konzepten, Frameworks, sei es DevOps, sei es jetzt SRE, habe ich dann immer so eine IT-Abteilung vorm Auge, die, ich bezeichne sie gerne als Legacy-Systeme hat. Also der Klassiker, du kaufst Software ein, du deployst Software. Nee, du deployst sie nicht. Du installierst sie, du stellst sie zur Verfügung, du betreibst es. Das ist die eine Seite. Das ist das, was heute häufig in Unternehmen immer noch da ist. Auf der anderen Seite haben wir dann die ganzen SaaS-Dinge, die wir dazu kaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt bei Google vorstelle, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Weil die bauen ihre Software, die können mit ihrer Software ganz viel anfangen. Sie können dazu beitragen, dass die Software stabiler läuft, dass die Umgebung stabiler läuft, weil sie alles im Zugriff haben. Das habe ich in der Legacy-IT nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Ja, also klar, ich meine, das SRE ist natürlich nicht eine, wie sagt man, eierlegende Wollmilchsau. Es gibt Umgebungen, wo es mehr Sinn macht. Ja? Man sagt, wenn man zurückschaut, oder wer hat nach Google, wer hat diese SRE-Praktiken als erstes aufgenommen? Das waren die ganzen Webscaler, ja? Also wie dann Facebook, Mozilla etc. Und dort, das sind, sagen wir, Services, also da sprechen wir dann mehr vom IT im Business. Das sind das Geschäftsmodell der Firma, oder hängt ja massiv von diesen IT-Services ab. Also das heißt, Zuverlässigkeit und auch Skalierbarkeit ist dort extrem wichtig. Wir sprechen dort auch von sehr verteilten Systemen, die automatisch skalieren müssen. Dort ist natürlich SRE prädestiniert, während bei einem, ich meine, das Vorgehen, das du beschrieben, das kann natürlich auch weiterhin so funktionieren, oder? Man hat dann man hat relativ wenig Änderungen, man hat jemand, der den Betrieb übernimmt, und so weiter. Das kann durchaus funktionieren. Man muss einfach, ich denke, auch rausfinden, wo ist SRE eher geeignet und wo eher nicht.
Ja.
Ich weiß, ob es deine Frage beantwortet oder ob es.
Das finden wir gleich gemeinsam raus. Ich bin ja immer Freund davon, mir aus den Frameworks Sachen rauszupicken, die für meine Umgebung passen. Und ich glaube, wenn wir dann noch ein bisschen über die Praktiken sprechen, da werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich das eine oder andere finden, was auch in so eine Legacy-IT reinpasst. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, ich formuliere es anders. In welcher Umgebung ist es sinnvoll, dass ich darüber nachdenke, mich mit SRE zu beschäftigen? Was würdest du sagen?
Und der Grundgedanke, dass man, ich fange mal so an. Eine Übung, die ich dann oft im Rahmen von Workshops mit Teilnehmenden mache, ist, sich zu überlegen, ja, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Was mache ich täglich? Was mache ich wöchentlich, monatlich? Dann gibt es vielleicht Dinge, die ich gar nicht mache, aber eigentlich machen sollte. Da mit Post-its und dann schauen, okay, was davon ist toll, also repetitiv, automatisierbar. Und da kommen dann Dinge als ganz blöde Dinge, wie zum Beispiel Passwort-Reset manuell oder Performance-Test jedes Mal manuell und so. Und was ich jetzt damit sagen will, das ist was ich da, die Übung, die ich gemacht habe, die kann man eigentlich in jedem Umfeld machen. Es gibt immer irgendwo was zu automatisieren. Ne? Man kann überall, sagen wir so, mit, das ist auch ein bisschen das Lean-Mindset, nicht? Ne? Mit dem rangehen und schauen. Also das grundsätzlich funktioniert überall. Ne? Was aber schon im SRI sehr, sehr, also nicht typisch, also wir nehmen jetzt so eine Google-Umgebung, ne? Die haben, sind Webscaler, die haben zum Beispiel unten dran eine Infrastruktur, die ist sehr stark containerisiert. Das Ganze ist komplett virtuell Infrastructure as a Code. Und dort ist Hochverfügbarkeit und auch elastische Skalierbarkeit sehr wichtig. Dort kann natürlich ein SRI noch mehr sein Potenzial ausspielen. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, das Mindset, ich glaube, das lohnt sich. Ich meine, es ist auch, ich meine, wenn wir jetzt hier zur Service Management Community sprechen, ne, auch, man hat schon immer auch von Automatisierung gesprochen oder von Service Design, Service Transition. Es geht ja nicht nur um Service Operation, ne, oder dass man zum Beispiel Incident versus Problem Management, oder, dass man sich mal überlegt, hey, wie kann ich eigentlich die ganzen Dinge, die mich reaktiv beschäftigen, wie kann ich die grundsätzlich mal an der Wurzel packen, die Ursache herausfinden, anstatt immer nur mit Workarounds auch mit echten Lösungen arbeiten.
Ja, also ich bin hundertprozentig bei dir. Jeder, der einfach mal in der Woche oder im Monat mitschreibt, was er so die ganze Zeit macht, wird da ganz viele Dinge finden. Im SRI heißt toll, ich persönlich nenne es Monkey-Arbeit, ja. Weil ich könnte bei vielen Sachen auch interessierten Affen hinsetzen. Ja. Liegt ganz viel Potenzial drin. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du aus meiner Sicht gerade genannt hast, war das Thema Infrastructure as a Code. Wird viel zu wenig angewendet, wird viel zu wenig genutzt aus meiner Sicht. Dieses Konzept, weil dann kann ich ja tatsächlich von... Du hast es vorhin Software-Mindset genannt, profitieren. Ich kann testen, ich kann automatisch testen, ich kann automatisch deployen. Da eröffnen sich ja ganz viele Ideen.
Genau. Als wenn ich da einhaken darf, aus
natürlich.
Service-Management-Sicht, man spricht ja oft vom Service-Lifecycle, den findet man ja immer irgendwie, ja, von die Idee, Design bauen bis hin in den Betrieb. Wenn man sich jetzt das Infrastructure as Code, IAC gesprochen, man spricht dann von der DevOps Pipeline und so die Idealvorstellung ist ja, dass das wie automatisch runterflutscht. Oder designe was, baue, committe und dann werden automatisch alle Tests durchgeführt. Das ist ein Continuous Delivery. Eigentlich so, ich könnte jederzeit live gehen mit der Software und ich kann mir sicher sein, dass es auch zuverlässig ist, also das Resultat, also das ist Verfügbarkeit, Performance, Security Anforderung. Und da hakt eben der SRI auch rein im Sinn, dass, muss ich vorstellen, oft im DevOps, das ist sehr, sehr Entwickler getrieben im Sinn von, die schauen so, wenn du die Pipeline anschaust, so von links nach rechts, also sie sagen, ich committe Code und die Umgebungen werden dann schon verfügbar sein. Und eben die Umgebungen werden ja dann schon identisch sein. Also es wird so wie angenommen, dass das so ist, aber es ist eben nicht unbedingt, und da ist auch die Rolle des SRE ist, da mit den Teams zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das auch wirklich so ist, ne? Dass die Brille der Produktion auf die ganze Sache.
Ja, wichtiger Punkt. Das ist ja, der Rest der IT kommt halt aus der Steckdose. Darum kümmern wir uns jetzt nicht.
Ja, dann, der ist mit angenommen, genau, ja.
Ja. Definitiv. Und alleine, wenn wir darüber reden, dass wir auch in der Infrastruktur automatisieren, Code verwenden, dann ergeben sich ja schon wieder total schöne Möglichkeiten im Change Management. Wenn alle automatisierten Tests grün sind, naja, dann kann ich die Änderungen ausrollen. Es wird ja funktionieren. Vorausgesetzt, die Tests sind ordentlich.
Genau, das braucht dann schon, ja, man kann es vielleicht auch naiv nennen, aber es braucht ja viel Vertrauen, oder? Ja, klar, am Schluss, gut, es gibt ja Shift Left, oder? Ich meine, der Samen will ja möglichst früh alles getestet haben, oder? Ja. Und ja, am Schluss braucht es ja trotzdem den Menschen, oder? Du weißt es auch, wenn man testet, man findet die Fehler nicht entlang der schönen Test-Cases, sondern links und rechts davon. Ne?
Ja, ich habe ja 5 Jahre lang mal einen Geschäftsbereich mit Softwareentwicklung geleitet.
Ja.
Nach 5 Minuten Tests waren die ersten 20 Bugs fertig. Ohne Testfälle.
Ja, genau. Ja.
Allerdings strukturierte Testfälle waren auch immer sehr gut, um Seiteneffekte erkennen zu können, gerade im automatisierten Testen. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Jetzt hast du schon ein paar Mal über Praktiken gesprochen. Mhm. Erzähl mal, was gibt es für Praktiken?
Sorry. Also etwas, das man so als Rahmen, was auch sich bewährt hat im SRE, ist mit sogenannten SLOs zu arbeiten. Und SLO steht für Service Level Objectives. Ja? Ich meine, wir sind jetzt in der Service Management Community gesagt, okay, das ist ja in dem Fall wie SLO, aber ist es nicht ganz, ja?
Wobei die SLOs gibt's ja auch in der Service Management.
Gut, die gibt's natürlich. Mit SLOs kann man ja, sagen wir, ein SLA absichern. Ne?
Genau.
Wenn man jetzt so ITIL-Sprache Service, genau, man hat nach außen SLA, muss es intern, man kann ja nicht für etwas gerade stehen nach außen, dass man nach innen nicht einhaltet. Das ist so die Idee aus dem Service Management, wenn ich mich recht erinnere. Aber bei SRE verhält es sich so ein bisschen, und da ist einfach SLO, Service Level Objectives, ist eigentlich ähnlich wie in der Service-Management-Sprache das SLA. Also da geht es zum Beispiel um, ja, es muss möglichst nahe halt bei der User-Experience sein. Da sprechen wir beispielsweise von 99,9% Verfügbarkeit. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, das ist einfach das prominente Beispiel, weil Verfügbarkeit, ein Softwareentwickler würde jetzt sagen, jetzt Verfügbarkeit ist das Feature Number One. Ja. Und was jetzt, und da geht's jetzt auch wieder um die Balance, was sie dann daraus gemacht haben, ist ein sogenanntes Error Budget. Das ist ein neuer Begriff. Error Budget ist eigentlich den Fehler, den man sich erlauben kann, oder? Pro Zeiteinheit. In unserem Beispiel, glaube ich, was heißt 99,9% sind, glaube ich, pro Monat 42 Minuten, habe ich mal ausgerechnet. Also mit anderen Worten, ein Produktteam kann sich pro Monat 42 Minuten Nichtverfügbarkeit erlauben. Das ist so wie ein Agreement, das muss in der ganzen Organisation gewollt sein, auch vom Management getragen. Und dann gibt es die Regel, und ich habe gerade letzte mit dem Google SRE gesprochen, also die Regel gilt immer noch. Und es gibt auch viele Beispiele von Firmen, die das implementiert haben. Wenn Error Budget nicht eingehalten wird, dann greift die sogenannte Error Budget Policy. Policy heißt, also ist eine Policy, wie sagt man auf Deutsch, eine Regel, die besagt dann keine neuen Features mehr. Das ist auch einfach ein Beispiel. Also wenn gewisses Budget, und das Budget soll auch aufgebraucht werden, das ist so wie ein Balance, so dieses Balance-Ding. Also man will ja so schnell wie möglich rennen, aber man will dabei nicht die Zuverlässigkeit kompromittieren. Also wenn man so ein angemessenes Grad an Zuverlässigkeit. Also diese SLO, dann Error Budgets und die Policy, die greift, um sicherzustellen, dass dann in dem Moment eben alle und eben nicht nur die SREs, sondern die Teams, dann ist plötzlich Stabilität ist erste Priorität. Weil wenn das nicht so ist, dann haben wir wieder die Situation wie vor DevOps, würde ich mal sagen, plakativ, nämlich dass man hat ein Entwicklerteam und die schmeißen was über den Zaun, und dann gibt's einen Betrieb und neu heißen die dann halt SRE. Die sind ja dann verantwortlich dafür, auch wenn es nicht mehr so stabil ist. Und das darf's ja nicht sein. Ne? Deshalb die Policy ist unternehmensübergreifend, soll die wirken. Ne? Also ist so eine Practice, oder? Ist eigentlich schon fast, würde ich sagen, eigentlich ein mehr ein Prinzip und Governance-Element rundherum, um sicherzustellen, um diese Balance zwischen Stabilität und, sagen wir mal, Flexibilität, um die sicherzustellen.
Ja. Das mal wobei das, also, ich eine ja? Definition von, ich leiste mir so und so viel Ausfallzeit, oder das ist das, was ich verspreche. Das haben wir ja in dem klassischen SLA, den wir von meinem Provider bekommen, ja, als Verfügbarkeit drinstehen. Und zwei Dinge bringen für mich jetzt einen neuen Aspekt rein. Das eine ist, ich darf die Zeit auch nutzen. Von daher ist dieser Begriff Budget sehr gut gewählt. Ich darf dieses Budget aufbrauchen. Das Ziel ist nicht, es zu übertreffen. Währenddessen, wenn man mit einem normalen Verfügbarkeitsansatz rangeht, ja, man schon das Ziel hat, keine Ausfallzeiten zu haben. Aber wir wissen beide, wir brauchen Ausfall, um die Umgebung auch ordentlich warten zu können. Häufig, je nachdem, wie sie gebaut ist. Und der zweite interessante Aspekt ist tatsächlich diese Policy, dass es auch Konsequenzen hat, über das Normale hinaus, dass ich mich beim Kunden entschuldige und Besserung gelobe.
Ja, es muss, das Entscheidende ist, es muss Konsequenzen haben. Ja. Und es muss auch vom Management durchgesetzt sein. Klar, in der Praxis gibt es natürlich immer Fälle, man hat dann, man will halt unbedingt live gehen mit was, hä? Und oder im nächsten Release und will sich nicht mit anderen Arbeiten aufhalten, da. Ja, und da gibt's dann vielleicht natürlich, gibt's schon Ausnahmen, ne, wenn man da, aber in der Regel sollten solche, es muss Konsequenzen haben. Nichteinhaltung muss Konsequenzen haben. Sonst bringt das nichts, ne?
Definitiv. Ich vergleiche es ja immer gerne alles mit der Kindererziehung. Eine Regel ohne Konsequenz kann ich auch sein lassen.
Ja. Und es ist ja auch so, sagen wir, die Teams regeln sich ja ein bisschen so auch wie selber. Weil früher war dann, wenn ja die Verantwortung irgendwo komplett woanders hingeht, eben so ein Betriebsteam oder so, dann, ich meine, was, wenn ein Entwickler, wenn seinen, oft ist ja der Grund, dass wenn was nicht funktioniert oder ungenügende Zuverlässigkeit, dass irgendwo im Design und in der Entwicklung was schief gelaufen ist. Oder man hat ganz einfach keine Zeit dafür. Ne? Man hat sich halt auf Feature konzentriert. Und wenn halt dann immer dann Übergabe an jemand anderen und es nicht mehr meine Verantwortung, das ist schlecht. Ne? Da hat uns ja DevOps, würde ich mal behaupten, geholfen. Ne? Mit gemeinsamer Ergebnisverantwortung. Und ich würde sagen, der Ansatz von SRE macht das jetzt noch ein bisschen konkreter, noch ein bisschen, ja, wie setzt man das jetzt konkret um? Ein Weg ist eben über die SLOs, und ich gebe dir recht, noch ganz neu ist es natürlich nicht. Ja. Man kennt schon SLAs, obwohl dort ist ja mehr dann eine Vereinbarung zwischen, sagen wir, Provider und Kunde. Ja. Was,
ja. Ja, das ist... In der Regel habe ich einen SLA, den habe ich zu meinem Kunden. Dieser SLA enthält Service Level Objectives, ob ich die nun nach außen gebe oder nach innen, sei mal dahingestellt. Und es bleibt dennoch häufig in der Praxis ohne Konsequenz.
Ja, genau.
Und das ohne den Ansatz zu sagen, hey, ich darf das auch tatsächlich, wenn wir über Verfügbarkeit reden, brauchen. Wobei Verfügbarkeit, sage ich immer meinen Kunden, die setzen die Leute voraus. Damit kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Ja. Und du weißt ja, was das 100% Verfügbarkeit gibt's ja nicht. Das ist auf jeden Fall immer das falsche Verfügbarkeitsziel. Das ist auch bei
Das wird teuer.
Ja, es wird unendlich teuer. Nein, das ist eigentlich gar nicht. Das ist so oder so falsch. Das gibt's gar nicht.
Na gut, wir könnten ja jetzt drüber philosophieren, wann messen wir überhaupt Verfügbarkeit? Es interessiert mich ja als Kunde überhaupt nicht die Verfügbarkeit. Es muss halt nur funktionieren, wenn ich es nutzen will.
Ja, genau. Ja. Und du hast ja gefragt, in Practices, oder? Weil ich habe jetzt so den ganzen Topf aufgemacht, SLOs, und da gibt es ja noch SLEs, Indicators, wie messe ich das Ganze, die Systematik. Aber es gibt noch, also wenn wirklich Practices, ja dann interessant, dass man das ja wirklich klassische dann auch Betriebsaufgaben, also Betrieb im engeren Sinn, wie zum Beispiel On-Call. Also sind halt dann typischerweise die SREs, die dann in diesen 7x24 Manager- und Duty-Sachen auch dabei sind. Oder? Es geht auch um Incident Handling. Oder? Das sind so die reaktiven Dinge. Wo aber wichtig ist, dass das nicht überhand gewinnt, sondern dass die vom Mindset her drauf immer schauen, über wo kann ich noch was automatisiert, wo kann ich das System per se eben zuverlässig machen, dass ich dass es möglichst, das hat ganz verschiedene Aspekte da, ne? Und dann auch zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den Plattformteams. Also man spricht heute oft auch von Platform SRE. Also ich habe auch mal ein Unternehmen dann beraten, das war eigentlich ein Team, die haben dann schlussendlich die ganzen Plattformen zur Verfügung gestellt, auf denen die Softwareentwickler halt ihre Pipeline laufen lassen haben. Und die haben da halt sichergestellt, dass die in sich zuverlässig sind. Und dann ist es dann plötzlich auch bei den Entwicklern kein Thema. Dann wissen die, wenn die eine Funktionalität, ein Feature deployen, dann wissen sie, dass das nach hinten raus, dass es skaliert, dass es keine Security Issues gibt, dass es dann alles auf Plattformebene gelöst. Oder sie haben auch SREs, die dann direkt in den Software, in den Produktteams mitarbeiten und halt so ihre Skills einbringen, wenn es ums Thema Stabilität geht.
Ist ja aus meiner Sicht auch total wichtig, dass die Menschen, die da automatisieren sollen, die da verantwortlich sind für die Stabilität, dass die mitkriegen, dass schief geht. Das ist ja aus meiner Sicht immer dieser fehlgeleitete Ansatz, aus dem Service Management ein zentralisiertes Problem Management zu bauen. Das wird aus meiner Sicht nie funktionieren. Mach ich's dezentral. Hier vielleicht über einen SRE-Ansatz, der im Incident Management mitarbeitet, der mitkriegt, was schief läuft und sich dann sagt, nö, auf diesen Incident habe ich keinen Bock mehr, und dafür sorgt, dass er nicht mehr auftritt. Das ist ein wesentlich erfolgsversprechenderer Ansatz, als da einen zentralen Ansatz zu fahren.
Ja, dann fühlen sich die Leute auch verantwortlich.
Das genau, darum geht's.
Damit wird und das also wie das in Deutschland, also in der Schweiz, bei vielen Firmen hat so eine Verschiebung stattgefunden, weg von der funktionalen Organisation hin zu, du würdest jetzt sagen, vielleicht serviceorientiert, softwareorientiert, sagen wir ja, produktorientiert, Produktteams, die dann so nach dem Mantra, you build it, you own it, also die fühlen sich dann verantwortlich auch, dass das Ding im Betrieb läuft. Gut, die Frage ist dann immer, wo macht man den Schnitt? Man hat dann immer einen Teil ist Shared Service. Das sind dann diese Plattform-Teams, oder SRE-Teams, sieht man dann in der Praxis, die dann OpenShift, also diese modernen Container-Plattformen betreiben. Und wiederum als Service anbietenden Produktteams. Ist auch so eine Bewegung, die ihr in Deutschland habt, die das auch. Siehst du das auch, ne?
Da wo es sich anbietet,
Sinn macht, ja, genau, man darf
ja. Ist das ja aus meiner Sicht meist der sinnvolle Weg. Zu schauen, was habe ich für Lieferketten, was kann ich in Services, was kann ich in Services bündeln, um klare Lieferobjekte, klare Schnittstellen zu haben.
Was auch ein weiteres Beispiel, ganz aktuell, ich muss es schnell hervorholen, ich habe es heute Morgen gesehen, und zwar hatten Facebook, also respektive Meta, und da waren halt auch SREs am Werk, die haben ein Programm geschrieben, das automatisch Bugs erkennt in der Software und die auch gleich löst. Klar, das Final Word, ja, das tönt natürlich nach mit AI und so noch. Klar, das, der Final Say, also das, schlussendlich, ob es dann umgesetzt wird, das ist natürlich immer noch ein Mensch, oder? Aber das ist ein ganz interessant, oder, wie die das gemacht haben. Das sind so mehrere Schritte, immer mal so vom Erkennen her, oder? Dann Ursache finden und dann verschiedene Lösungen ausprobieren, mal so im geschützten Umfeld. Und das dann, so wie auch diesen Schritt, der eigentlich ein reaktiver ist, also das reaktive Incident Handling, auch eine massive Automatisierung reinbringt. Mal schauen, wie das heißt.
Ja, da gibt es ja schon, jetzt nicht erst seit 9,5, sondern schon über viele Jahre, Lösungen, die anhand von Analyse aus Logfiles, aus Monitoring und so weiter, mit entsprechenden implementierten Expertenwissen Incidents erkennen, bevor sie passieren und sie automatisiert beheben. Mhm. Ich habe es nur bisher sehr selten im Einsatz gesehen. Mhm. Wenn wir zurück zu den Praktiken kommen, und wir haben vorhin schon mal über Toil gesprochen. Mhm. Ist das irgendwie ein Akronym? T-O-I-L, oder ist das einfach ein englisches Wort, was ich nicht kenne?
Das ist ein englisches Wort und gewisse Begriffe, man könnte sie übersetzen ins Deutsche, aber es wird nicht besser dann. Also Toil wäre übersetzt, glaube ich, das Mühsal.
Mühsal,
oh, die Mühe. Das ist schon Mühsal, ja, oder du hast
wobei, okay, wobei doch, es gibt eine schöne Übersetzung. Die Plage.
Die Plage, ja, ist also Toil ist natürlich aus Sicht, das ist eine Frage der Perspektive, da kommt auch wieder das Mindset, aus Sicht der Software, das ist eine Plage, oder dem passt das überhaupt, der hat einen inneren Drang, die so auch fast in der DNA, ich würde jetzt nicht verallgemeinern, aber das dann zu beheben, oder zu eben mit automatisieren, während das für andere ist das vielleicht nicht unbedingt eine Plage. Ich war lange im Betrieb gearbeitet und das ist so wie, ja, Leute, die mögen das halt jeden Morgen den Server rebooten und dann funktioniert wieder oder irgendwelche Alerts abhaken, ne? Das für die Leute wunderbar, aber die würden dann nie auf die Idee kommen und sagen, ja, was eigentlich will ich mir das, könnte ich mir das Ganze ersparen und vielleicht mal sagen, ah, okay, dann muss ich mal den Server, mit dem Server-Patching zu, kann ich das vielleicht automatisieren. Ne? Also verstehst du es so? Das ist eine Frage, Toil, ja, Mühsal, Plage, aber nicht für alle.
Mhm. Ja. Das durfte ich auch recht früh in meinem Berufsleben lernen. Es gibt da unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die mögen diese repetitive, mühselige Arbeit. Mhm. Also aus meiner Sicht mühselig, weil ich habe keine Lust, jeden Tag das Gleiche zu machen. Mhm. Und würde dann auch lieber zum Automaten greifen. Währenddessen ist dann halt, also die gibt es, und dann gibt es halt Menschen wie mich. Die sagen, nur ein fauler Admin ist ein guter Admin, weil der automatisiert.
Oder manchmal auch eine Balance aus beidem. Ist halt bei jedem. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das sind wir dann wieder eben beim Punkt, dass also der Grund, warum eben damals Google dieses Experiment eigentlich gewagt hat, Software-Engineers eingesetzt, für einen Betrieb, und das hat sich in dem Fall gut bewährt. Und Toil, ja, mit Toil, da ist natürlich schon eine Wissenschaft dahinter. Das ist übrigens auch, Google hat das super auch dokumentiert, oder? Da gibt's, wenn man da auf, ist das sri.google, glaube ich, heißt die Adresse?
Genau, sri.google.com.
Ja, genau, und da gibt's ja die berühmten Bücher, das ist alles kostenlos, und da beschreiben sie ja schön auch Toil. Sie machen sogar Beispiele von anderen Unternehmen, oder wie die das handeln. Das ist wirklich ein guter Fundus von Literaturen.
Ja. Wobei ich mich kurz revidieren muss, es heißt sri.google. Ich wusste gar nicht, dass Google seine eigene Top-Level-Domain hat.
Ja, in dem Fall schon. Es war früher mal anders.
Ja.
Ja, aber es sind sri.google, ne?
Ja, genau.
Genau, ja, ja. Das. Ja. Mhm. Und ja, ich meine, das Ganze ist sehr nahe bei DevOps und typisch für DevOps ist ja, es lebt ja durch die Community. Und ja, und da kommen wieder Praktiken, die sich bewähren, die werden aufgenommen, anderes, das sich nicht bewährt, das verschwindet dann, oder es lebt so ein bisschen von, ja, von, würde ich sagen, von der Realität. Und da ist, ich glaube, das ist da jetzt eine gute Quelle, auch gibt's natürlich, so an diesen Meetups, oder es gibt da auch Konferenzen zu dem Thema, oder was auch, ne, wenn man sich da mal reinhängen will, ist auch eine Möglichkeit.
Mhm. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen sagt, boah, klingt gut, ich gehe jetzt gleich mal auf sri.google und dann will ich das bei mir im Unternehmen haben. Was müssen diejenigen tun, damit es scheitert?
Okay, ich habe jetzt so die Frage, okay, was muss man tun, um damit es funktioniert? Aber die Frage finde ich fast noch spannender, ne? Und man muss eigentlich so sagen, diese Stolpersteine vermeiden. Also das Erste, was ich immer sage, ist ja, wenn jemand kommt, ja, ich möchte SRE implementieren, du, aber du bist doch gar nicht Google. Warum solltest du das? Also was ich damit sagen will, ist natürlich eins zu eins einfach ein Framework zu implementieren, das ist einmal, und das gilt ja auch für ITIL und du vertrittst ja genau gleich immer. Das ist einmal der erste, sagen wir, Anleitung zum Scheitern wäre, das einfach eins zu eins so. Weil niemand von uns ist Google, niemand lebt in so einem massiv skalieren, wo man wirklich so massiv auch automatisieren muss. Also, das führt uns dann zum zweiten Punkt. Man muss so eine pragmatische Balance finden. Ne? Also ich habe mal gesagt, dass das Mindset ist so, ja, wenn ich was zweimal mache, ich werde es dann automatisiere ich, oder ich mache es gleich von Anfang an richtig. Das ist dann auch nicht unbedingt so, oder? Weil Automatisierung kostet Geld. Ne? Und da, da kann man zum Beispiel einfach hingehen, eben, das ist ja wieder diese Toil-Übung, die ich erwähnt habe, was mache ich täglich, wöchentlich. Und das kann man dann auch umkehren und sagen, ja, da hat man dann eine Liste von Kandidaten und man fängt einfach mal oben an, dort, wo sich's am meisten lohnt, oder? Und Dinge, die, wo der Case, der Business Case nicht, das macht man's nicht, oder? Ich glaube, was auch wichtig ist, oder was ein Fehler ist, wenn man Frameworks gegeneinander ausspielt, dann, das ist schon oft passiert, oder jetzt kommt Agile und ITIL ist böse, also das ist natürlich totale Blödsinn, aber das ist an SRE ist auch, SRE ist, man kann schon sagen, das ist eigentlich der Service Management Ansatz von Google, aber es deckt nur ja bestimmte Aspekte ab, also ich glaube, man muss das so als ergänzende Inspiration sehen zu den Service Management Praktiken, ne? Und das nicht gegeneinander ausspielen. Und was auch, und das ist natürlich schwierig in das Mindset, ne? Wenn man nicht Leute hat, die das Mindset grundsätzlich haben, also diesen Drang zu automatisieren, dann wird man auch scheitern. Also, wenn ich überzeugt, manchmal braucht es neue Leute, manchmal, eben, das ist ja auch, was auch ein Fehler ist, das heißt nicht, dass man Softwareentwickler jetzt einsetzen muss für den Betrieb, sondern SREs, das können auch Leute, die aus dem klassischen SysAdmin kommen und ein Interesse, starkes Interesse für Scripting, für Programmierung haben. Das kann auch von der Seite kommen. Ne? Also das sind so Pitfalls, die mir jetzt mal so einfallen. Ja, und was natürlich auch, es ist immer so das Thema generell, ist auch bei einer DevOps-Transformation, Revolution versus Evolution. Ne? Man kann, Evolution ist, man geht hin, man schaut den Status quo an, man verbessert Schritt für Schritt Richtung Automatisierung. Ne? Das ist ein Weg, den man beschreiten kann. Ein anderer Weg ist noch, also Revolution im Sinne, ich stelle jetzt mal eine auf der grünen Wiese eine neue Plattform hin, sei es OpenShift oder was auch immer, mit Blueprint, Pipeline und da kommen und dann gilt dann die Strategie. Neue Applikationen, die werden auf der neuen Plattform entwickelt. Also vorausgesetzt, man will es auch selber entwickeln. Und dann schafft man, das haben wir sehr, der Revolution, also nicht Evolution, sondern man hat, geht ein bisschen Richtung bimodale IT, die natürlich auch unter Beschuss ist, manchmal. Aber man schafft dann wie ein Tor in eine neue Welt, wo man Erfahrungen sammeln kann, auch mit den ganzen neuen Technologien, und wo man vielleicht sogar neue, ja, ich weiß zum Beispiel, gut, das ist ein öffentliches Beispiel damals bei der SBB, oder? Die haben nach diesen New Stack, haben den gesagt, Cloud Stack, und die haben dann eine neue App rausgebracht, für iPhone, Android, wo man die ganzen Tickets kauft. Und die haben das alles auf einem New Stack gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist auch, das ist ja mehr jetzt so ein Erfolgsfaktor auch, oder? Dass man sowas eben auch hat. Und dann eben, ja, wenn's sein muss, halt von Grund auf neu aufbauen muss.
Was ja gerade, wenn man es mit der Veränderung ernst meint, wahrscheinlich in vielen Fällen der bessere Weg ist, als immer alles an Altlasten mitzuschleppen. Und die Zuhörenden von unter uns, die mal für eine Bank gearbeitet haben oder für eine Bank arbeiten, wissen gerade, wovon ich rede.
Hm. Ah ja, ich meine, Schweiz ist ja, sagen wir, Versicherung, Banken, das sind wie große Sektoren. Und das waren die ersten Branchen, die eigentlich so mit IT angefangen haben. Aber die haben auch am meisten, schleppen auch am meisten Legacy mit. Und viele sind noch so uralte.
Die schleppen Legacy mit sich rum.
Host ist immer, wo dann was Schönes drüber gebaut wurde. Das schaut dann schön aus, aber so.
Genau.
Ja, und da ist, gut, dann geht es natürlich schon Richtung DevOps, also wie Migration vom Monolithen zu Richtung Microservices und solche Dinge. Ist natürlich nicht einfach.
Ja, definitiv nicht. Ich glaube, das waren ein paar gute Punkte dabei, damit es nicht scheitert. Haben wir was vergessen zum Thema SAI? Was dir noch auf der Zunge brennt?
Das gibt es schon, sagen wir wirklich, weil viele Zuhörenden vermissen jetzt vielleicht ja so vieles von dem. Irgendwie habe ich es dann doch schon gehört, eben so SLO, SLA, irgendwie kommt das auch schon bekannt. Und dann ein paar neue, aber wo sind vielleicht so sonst auch ganz neue Dinge, inspirierende Dinge. So was Kleines ist, also eine Disziplin ist natürlich das Chaos Engineering, hast du vielleicht auch schon davon gehört. Wenn man und wo auch im Fokus der SREs ist, da ist so wie so der Vergleich zum Löwenzahn, oder? Wenn man den eben angreift, wenn man ihn abschneidet, dann wird er nachher blüht er noch mehr, wird er noch stärker, oder? Und das ist so die Idee, dann halt so, ja, sogenannte antifragile Systeme zu schaffen, die eigentlich, indem man sie attackiert, oder? Die lernen daraus und werden dann noch stärker, oder? In die Richtung gibt's, also das Paradebeispiel ist auf Netflix, der Chaos Monkey, also es ist ein Algorithmus, quasi in der Produktion werden Instanzen runtergefahren. Was die eben wollen, ist voraussehen Ereignisse und die dann antizipieren können und das System stärker zu machen. Weil wenn es dann passiert und sie sind nicht darauf vorbereitet, dann ist es zu spät. Das sind so Mechanismen, und da ist vielleicht noch ganz kurz, in dem Zusammenhang ist dann der Begriff Observability. Ja? Weil klassisches, das ist natürlich schon noch durch Service Management geprägt, das klassische Bild, ja, Monitoring, ich kann alles voraussehen, ich kann diese, wenn ich die Thresholds richtig setze, dann habe ich Warnings, Exceptions und kann dann, ja, die richtigen Aktionen treffen, aber das hat immer weniger der Fall. Man hat so total verteilte Systeme, unvorhersehbare Benutzer. Und die Idee von, also Observability ist dann wie eine Ergänzung zum klassischen Monitoring. Quasi die Fähigkeit, wenn man irgendwo einen Verdacht hat oder was sieht, jederzeit graben zu können, Fragen zu stellen im System und eine Antwort zu bekommen, ne? Was nicht stimmen könnte, und dann sehr schnell zur Root Cause zu kommen, um eine Lösung zu finden. Da gibt's auch so spezialisierte Tools dazu, also die so mit riesen Dashboards, wo man dann in die Tiefe im System gehen kann, mit den ganzen Logs und alles. Das ist das Thema Observability, ne? Die sich sogar als eigene Disziplin innerhalb vom SRE entwickelt hat. Das wäre jetzt auch so ergänzend, ja? Aber sonst glaube ich, ja, ist es, denke ich,
es war auch eine ganze Menge, ich glaube für viele, auch eine ganze Menge neue Sachen und vor allem interessante Gedankenanstöße. Ganz lieben Dank, Alex. Jetzt verrat uns bitte noch, wo finden wir dich im Internet?
Ihr findet mich natürlich auf sozialen Medien, zum Beispiel LinkedIn, ne? Da würde ich mich freuen zu vernetzen. Also ich tue da auch regelmäßig Beiträge schreiben und auch mitdiskutieren. Ihr findet mich auf impactmatters.ch. Impact Matters ist ja so mein Philosophie, respektive dann auch der Name, der Firma, die ich gegründet habe. Ja, so könnt ihr mich finden. Und ich bin, ja, wenn ihr mal in der Nähe von Zürich seid, meldet euch über das Thema SRE oder auch DevOps und wie sich das mit Service Management verträgt etc. Da würde ich mich auf einen gemeinsamen Kaffee freuen.
Ja, wenn wir uns den Kaffee in Zürich leisten können.
Ja, wenn ihr mal in der Gegend seid. Ich zahle ihn da.
Quatsch. Das erinnert mich nur immer an die teuerste Pizza meines Lebens in Zürich.
Ah ja. Ja, die Schweiz ist viel zu teuer, das stimmt. Ne?
Schrecklich. Nein, Spaß. Ist auch gar nicht unser Thema. Ganz, ganz lieben Dank, Alex.
Und danke dir. Ja.
Ich bin gespannt, was wir vielleicht für Feedback hier auf diese Folge bekommen. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, boah, ich will dazu was loswerden, geh auf differentthinking.de, schreib was unter den Beitrag und dann wird Alex darauf antworten.
Mach ich gerne.
Social Media, wie immer.
Ja, aber danke, dass ich da mal bei deinem super Podcast dabei sein durfte. Und ja.
Soweit mein Gespräch mit Alex Lichtenberger. Wenn du mehr zu Site Reliability Engineering wissen möchtest, geh auf www.different-thinking.de. Dort habe ich in den Shownotes zur aktuellen Folge einige Links eingetragen für dich, unter anderem auch zu einem Webcast von Alex, in dem er dir Site Reliability Engineering in Bild und Ton erklärt. Du kannst dich auf www.different-thinking.de auch in den Newsletter eintragen, weil du dann die Shownotes bzw. immer, wenn die aktuelle Folge erscheint, eine Information bekommst und so schneller zu den weiterführenden Informationen kommst. Ich wünsche dir weiter eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr.